Wir hören die Lesung für den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Dazu stehen wir auf. Das Gleichnis vom Festmahl. Ein Mann sagte zu Jesus: Selig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Da erzählte Jesus ein Gleichnis. Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte, entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, unsere heutige Weltbetrachtung geht ja auf Darwin zurück. Wir wissen, das Leben auf dieser Erde hat sich entwickelt. Wir alle haben gehört von der natürlichen Auslese und letztendlich, dass der Stärkere, der Gesunde sich durchsetzt und für die Fortentwicklung in der Evolution sorgt. Wir haben, glaube ich, nicht gemerkt, dass die Forschung eigentlich schon einen Schritt weitergegangen ist und festgestellt hat, dass diese Sicht nicht zutreffend ist. Jedenfalls nicht mit dieser Konsequenz, dass sozusagen der Stärkere, das Gesündere sich durchsetzt. Es wäre ja eigentlich auch so, dass wir dann auf einem Planeten leben würden, der nicht sehr gastfreundlich ist. Wo man eigentlich immer in der Sorge leben muss, und zwar nicht nur als Mensch, sondern jedes Lebewesen praktisch zur Seite gedrängt zu werden. Keine Heimat zu finden, überholt zu werden von denen, die stärker sind. In der Wissenschaft hat sich schon längst eine ganz neue Sicht durchgesetzt, nämlich dass die ganze Schöpfung in einer Kooperation zu sehen ist. Dass alle Wesen dieser Erde in einer fantastischen Art und Weise zusammenwirken, zusammenstehen, alles auf Beziehung angelegt ist, dass selbst Gene kommunizieren, wie ein deutscher Forscher Joachim Bauer in einem Buch das kooperative Gen zum Ausdruck gebracht hat. Gene kommunizieren zwischen verschiedenen Lebewesen sogar, nicht nur innerhalb eines Körpers. Und diese Kommunikation geschieht zum Beispiel über Bakterien, über Viren, über Parasiten. Die haben bei uns so ein schreckliches Bild, aber es sind eigentlich die segensreichsten Motoren der Evolution. Über 90% der Viren sind eigentlich gut, sind Botenträger und transportieren von einem Lebewesen zu einem anderen wichtige Informationen. Wenn sich zum Beispiel Umweltgifte verbreitet haben, wie man als Körper sich darauf einstellen kann, um dagegen anzugehen, oder wenn irgendwelche anderen Krankheiten sich entwickelt haben. Und so verbreiten sich Informationen von Geschöpf zu Geschöpf. Und wir leben in einem ökologischen System, das auf Beziehung angelegt ist. und von den größten Strukturen des Universums, von den Galaxien, von unserem Sonnensystem her gesehen, wo alles umeinander kreist und alles in Beziehung steht, bis zu den kleinsten Strukturen unserer Welt, bis hin zu den Atomen und noch kleineren Elementen, wo wir eine ähnliche Bewegung sehen, ist letztendlich alles auf Beziehung angelegt. Diese Beobachtung deckt sich mit dem, was die Bibel über den Schöpfer sagt. Von ihm wird gesagt, er ist Liebe. Gott ist die Liebe. Im ersten Johannesbrief im 4. Kapitel wird es so als Definition förmlich zum Ausdruck gebracht. Gott ist Beziehung. Und er hat diese Welt geschaffen als eine Lebensplattform für alle Lebewesen und für den Menschen. Diese Schöpfung ist ein Werk der Liebe, ein Werk der Lebensbejahung, der Bejahung allen Lebens und unseres menschlichen Lebens. Diese Welt soll ein Zuhause sein. Diese Welt ist vom Schöpfer her ganz einladend gestaltet. Und insofern ist dieses Gleichnis, was wir vorhin gehört haben, von dem fantastischen Gastmahl, ein Wort, eine Wahrheit, die ganz und gar auf dieser Linie liegt. Gott hat ein liebevolles, einladendes Wesen. Er lädt uns ein, in die Beziehung zu ihm zu kommen. Und in dieser Beziehung den größten Schatz unseres Lebens zu finden. Eine Orientierungsmöglichkeit, Wahrheit, Sinn, Kraft, Glück, Seligkeit und uns infizieren zu lassen von dieser Liebe, um sozusagen unseren Platz in diesem fantastischen Universum, das auf Beziehung angelegt ist, auszufüllen und Beziehung zu leben und diese Liebe weiterzugeben. Davon lebt die Schöpfung. Das ist der Puls der Schöpfung. Gott wurde nicht müde, uns das vor Augen zu führen. Einmal durch das fantastische Universum, durch diese wunderbare Schöpfung, wo man vom Kleinsten bis zum Großen eigentlich nur staunen kann über die Wunder dieser Schöpfung. Bis hin zur Geschichte Israels, wo Gott unermüdlich auf die Menschen zugeht, sie immer wieder anspricht, ihnen Orientierungswerte vermittelt, die 10 Gebote und viele andere Dinge. Er schickt Propheten, versucht einzugreifen in das Geschehen dieser Erde, versucht Menschen zu korrigieren, immer wieder neu auf den Weg der Liebe zu bringen und das über Jahrhunderte und Jahrtausende, bis er schließlich Jesus Christus schickt. Und in alledem begegnet uns von vorne bis hinten Gottes Einladung. Die Einladung, hier in der Schöpfung ein Zuhause zu finden, die Einladung auf die Worte von Moses und den Propheten zu hören, die Werte und Wahrheiten als Einladung zu einem lebenswerten Leben zu verstehen und zu ergreifen, bis hin zu Jesus Christus, wo Gott uns seine Liebe in einer einzigartigen Art und Weise vor Augen führt. Eine Liebe, die so radikal und grenzenlos ist, dass sie sogar den Weg ans Kreuz nicht scheut und Jesus selbst vom Kreuz herab noch auf die Menschen, die ihn nicht verstehen und diese Einladung nicht hören können und ergreifen können, sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Menschen wissen oft nicht, was sie tun. Und ein solcher Mensch trat auch an Jesus heran und sagte, wollte sich wohl ein wenig einschmeicheln: Jesus, stimmt doch, selig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf, wer zu Gott gehört. Und Jesus guckt diesen Mann an und sieht, dass das irgendwie ein Lippenbekenntnis ist, dass er sich nur einschmeicheln will bei Jesus, aber in seinem Leben ganz anders dasteht, obwohl er eigentlich zur frommen Seite der Religiösen in Israel gehörte. Und er fühlte sich auch ganz sicher Er hatte den Eindruck, ich selbst hab's doch begriffen. Und Jesus muss doch eigentlich froh sein über mich, dass ich weiß, was Sache ist und eben zu den Gewinnern gehöre, eben zur richtigen Seite. Aber Jesus sieht nein. Bei all dieser Korrektheit, bei diesem Festhalten an einer bestimmten und sogar ja biblischen Wahrheit, die diesen Menschen auszeichnete, war seine Herzenshaltung eine andere. Er war dieser Einladung, so wie Jesus sie verstand, dieser Einladung Gottes, in Wirklichkeit gar nicht gefolgt. Für ihn war Glaube eine Form, eine Hülle, von Ritualen, von Traditionen geprägt, die aber nicht mit Leben gefüllt waren. Er lebte sozusagen im religiösen Kontext, spulte er das Programm ab, was damals üblich war, aber innerlich war er gar nicht beteiligt. Innerlich war er dieser Liebe Gottes noch nie begegnet und noch nie von ihr berührt worden und noch nie von ihr verändert und gesegnet worden. Sonst würde er ganz anders auftreten und leben. Jesus lehnt natürlich überhaupt nicht die religiöse Form ab. Im Gegenteil, er begrüßt sie ganz und gar. Nur er sagt, eine religiöse Form ohne diesen Inhalt der Liebe, ohne eine echte Gottesbeziehung, ist tot, ja, ist geradezu schädlich. Ist eng, ist oft auch lieblos anderen gegenüber. Das ist nicht die Liebe, zu der Gott uns einlädt. Und so erzählt Jesus ihm einfach eine Geschichte. Weist ihn nicht zurecht, korrigiert ihn nicht, sondern schmückt ein Bild aus und formuliert mit diesem Bild eigentlich noch einmal diese Einladung, um die es Gott selbst wirklich geht, und gibt damit dem Hörer noch einmal eine Chance. Letztendlich auch eine kleine, behutsame Kritik, dass er eben die Dinge falsch sieht, aber letztendlich auch nochmal eine neue Chance. Und er sagt, du, pass mal auf, mit dem Reich Gottes und diesem Seligsein, wenn man dazugehört, ist das ungefähr so, wie wenn man zu einer Feier, zu einem Festmahl eingeladen ist. Und da ist so ein großer Herr, der lädt dazu ein und schickt seine Diener los, die Einladung noch einmal persönlich auszusprechen. Die lassen sich alle der Reihe nach entschuldigen. Der eine hat dieses zu tun, der andere jenes. Wir würden heute vielleicht nicht mehr Ochsen oder ich weiß nicht, was hier noch stand, dort einsetzen, sondern wir würden sagen, oh, mein Schreibtisch ist so voll oder mein Terminkalender erlaubt leider keine Unterbrechung oder der Garten zu Hause, was auch immer. Es gibt so viele Gründe. Es kann sogar fromme Gründe geben. Unser kirchliches Engagement, unsere kirchliche Betriebsamkeit, die uns manchmal blind werden lässt und vom Wesentlichen abhält. Meiner Predigt liegt ja eine Predigt zugrunde, die Martin Luther vor fast 500 Jahren gehalten hat. Das machen wir jetzt jeden Sonntag so, anlässlich des Reformationsjubiläums in diesem Jahr. Luther sagte im Blick auf diesen Segen, den Gott uns schenken möchte und die Einladung, von der er hofft, dass wir sie hören und wahrnehmen und ihr folgen, sagt Luther, dass sich das nicht selbstverständlich einstellt. Er sagt zum Beispiel, bitte verstehen Sie das, was ich jetzt vorlese, historisch, es könnte auch missverstanden werden, weil so Vorwürfe gegen bestimmte Gruppen oder Kirchen, Völker gemacht werden, das ist historisch zu verstehen. Das sollt ihr wissen, sagt Luther, Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen. Passt ja fantastisch zu diesem Sonntagmorgen und dem Wetter heute und gestern. Ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Er ist in Israel bei den Juden gewesen, in der Geschichte Israels, durch die Propheten, durch Mose. Aber hin ist hin, sagt Luther. Sie haben die Einladung nicht gehört, nicht verstanden in seiner Wahrnehmung. Er meint das auf Jesus bezogen. Sie haben nun nichts davon. Paulus brachte ihn, diesen Platzregen, in die Türkei und nach Griechenland. Hin ist auch hin. Nun sind dort die Moslems in der Türkei. Rom und das Römische Reich hat ihn auch gehabt. Hin ist hin. Sie haben nun den Papst, damals ja ein Gegner Luthers. Heute habe ich manchmal das Gefühl, ist der Papst lutherischer als unsere lutherische Kirche manchmal. Und ihr Deutschen, jetzt kommen wir ins, sozusagen mit ins Blickfeld, und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet, nur weil ihr jetzt in Klammern die Reformation habt. Ihr dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet, denn Undank und Verachtung werden ihn nicht hierbleiben lassen. Drum greift zu, halte fest, wer greifen und halten kann. Aber auf faule, untätige Hände folgt eine böse Zeit. Luther hat es geahnt, dass Frömmigkeit und auch ein Aufbruch der Frömmigkeit in der Reformation nicht eine Garantie dafür ist, dass das auch so bleibt, sondern jeder Mensch ist in seinem Leben neu vor diese Einladung Gottes gestellt. Und darum erzählt Jesus dieses Gleichnis. Buchstabieren wir das einmal durch. Der Gastgeber ist natürlich Gott selbst. Er ist der große, reiche Wirt. Die Feier, die er großartig, im großen Stil ausrichtet, entspricht seiner Großartigkeit, seiner Majestät und Ehre. Und es gibt eine herrliche, große Mahlzeit. Was ist die Mahlzeit? Ich lese einmal Martin Luther wortwörtlich vor. Die Mahlzeit, das ist das heilige Evangelium. Ja, Christus, unser Herr selbst. Wie beim Abendmahl. Dieser ist selbst die Speise und wird uns im Evangelium vorgetragen, also gesagt, als Einladung, dass er für unsere Sünde durch seinen Tod genug getan und uns von allem Jammer des ewigen Todes, der Hölle, des Zornes Gottes, der Sünde und Verdammnis frei gemacht hat. Ja, das Festmahl, sagt Luther, erinnert eben an das Abendmahl, zu dem wir ja auch eingeladen sind. Und was ist das Abendmahl? Dass wir Jesus Christus, seine Liebe, seine Wahrheit in uns aufnehmen und dass er eben unser Leben ausfüllt. Nicht nur in dem Augenblick, wo wir zum Abendmahl gehen, sondern auch in den ganzen Werktagen, in der ganzen Woche, die dann folgt und auf unserem ganzen Lebensweg. Und die Einladung, sagt Luther, das ist praktisch die Predigt. Auch die Predigt heute an diesem Sonntagmorgen. Wiederholt immer und immer wieder diese großartige Einladung Gottes, die Einladung zu Jesus Christus hinzufinden. Luther noch einmal wortwörtlich. Diese Predigt von Christus ist das große, herrliche Festmahl, zu dem Gott die Gäste bittet. Das heißt, dass er die Heiligen, also die Gläubigen, durch seine Taufe tröste und durch das Sakrament seines Leibes und Blutes stärke. Er möchte, dass es uns an nichts fehle, dass von allem genug vorhanden ist und jedermann satt wird. Es ist eine ewige Speise und ein ewiger Trank, wodurch uns niemals mehr dürstet noch hungert, sondern wir ewig satt und fröhlich werden. Luther greift die Worte und die Dringlichkeit Jesu auf und sagt, hier geht es um alles. Und wenn du nicht dahin findest, zu dieser Speise, zu dieser Wahrheit, zu diesem Leben und zu dieser Liebe, dann bleibt dein Glaube eine äußere Hülle, eine Form und geht nicht wirklich zu Herzen. Der große Gastgeber lädt dann ganz viele ein. Wer sind die vielen? Das Volk Israel über die Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte. Die Diener sind alle, die er losschickt. Moses, die Propheten bis zu Johannes dem Täufer und die Apostel, die nachher auf Missionsreise gehen. Aber die Menschen lassen sich immer wieder entschuldigen. In Israel, in der damaligen Türkei, die noch christlich geprägt war, in Griechenland, im Römischen Reich, in Deutschland auch nach der Reformation. Wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. Darum sagt der große Hausherr und Wirt, dann geh jetzt auf die Gassen und Straßen der Stadt und ruf alle, die du findest, die Armen und Krüppel, die Lahmen und die Blinden. Und genau das hat Jesus doch getan. Jesus erregte doch dadurch Anstoß, dass er sich genau denen zuwandt, die ausgegrenzt wurden im Leben. Dass er nicht die Gebildeten und Politiker und Kirchen, also jüdischen Kirchenfürsten um sich sammelte, sondern ungebildete Fischer, verachtete Leute, ehemalige Zöllner und Verbrecher, ehemalige Prostituierte. Er war für alle offen. Und Arme und Krüppel und Lahme und Blinde hat er geheilt und gesund gemacht. Und deshalb auch selber einmal von seiner Mission gesagt in Matthäus 11, Vers 5, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Denn die mächtigen Kirchenleute, Gebildeten, wollen es nicht haben und sollen es auch nicht haben. Letzter Satz war eine Ergänzung von Luther. Als dann noch Platz ist, sagt er, gut, dann geh jetzt auch auf die Landstraßen hinaus, auf die Dörfer, in die Region, lade alle ein, die du finden kannst und die bereit sind, auf diese Einladung zu hören. Und das sind wir, das sind die Heidenvölker, alle Welt. Und das war auch die Motivation für die ersten Missionare, immer größere Kreise zu ziehen. Die Einladung ist jede Predigt, ist jedes Bibelwort, das wir lesen, jedes Glaubensgespräch, immer und immer wieder lädt Gott ein in die Gemeinschaft und in seine Liebe, dass seine Liebe unser Leben prägt. Der Hausherr wird ja zornig, als die ersten Gäste nicht hören, und Luther lässt sich auf diesen Zorn ein und meditiert ihn durch und sagt, ja, das ist ja auch furchtbar, dass seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Gott, der dieses fantastische Universum geschaffen hat, der uns liebt, der sich nicht nach nichts mehr sehnt, als die Menschen zu segnen, zu erreichen und ihnen Sinn und Seligkeit und Glück und Freude, Liebe und Frieden und Gerechtigkeit zu vermitteln, dass die auf beiden Ohren taub sind, auf sich konzentriert, ich-bezogen sind, genau das Gegenteil tun und dadurch oft in Lieblosigkeit geraten. Oder, was noch viel schlimmer ist, ein Blick in die Nachrichten macht das deutlich, wie viel Elend wir Menschen untereinander verbreiten und uns das Leben oft wirklich zur Hölle machen. Und diese Welt in vielen Bereichen eben nicht von der Liebe, sondern von dem Bösen, von Gewalt und Hass, Terrorismus, Sünde regiert wird. Irrwege, Selbstüberschätzung, das ist die Geschichte der Menschen. Dass wir oft gefangen sind in Lieblosigkeit und sozusagen schon in einer Art Todessphäre unser Leben gestalten. Biblisch gesehen ist ja der Tod Folge des Bösen und der Sünde. Aber keine Bereitschaft da ist, mal hinzuhören, sich rufen zu lassen, sich befreien und beschenken zu lassen. Die wiederholten Einladungen Gottes, eigentlich ein Zeichen von seiner unerschöpflichen, unermüdlichen Liebe, scheinen immer wieder zu verhallen. Luther, man merkt richtig, er ist fast verzweifelt über diese Situation und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssten doch eigentlich zu diesem Festmahl Gottes hinstürmen. Wir müssten nach der Gnade laufen und schreien. Wir müssen hinkriechen zum Kreuz Jesu, weil uns dort die Liebe Gottes so deutlich vor die Augen gemalt wird und angeboten wird. Und darum sagt er, lieber Mensch, besinne dich auf dich selbst, prüfe dich, ob du zu denen gehörst, für die der Glaube wie eine Hülle ist, die nicht mit Leben gefüllt ist. Wo ist dein Herz? Hängt es wirklich am Herrn und an seiner Liebe? Fragst du auf deinen ganzen Lebensweg nach ihm, nach seiner Wahrheit, nach seiner Gegenwart? Faltest du ab und zu mal die Hände und betest, hörst diese Einladung Gottes, wie er an deine Tür klopft, die Tür deines Herzens? Bist du bereit, ihn einzulassen und ihm einen, ja, den wichtigsten Platz in deinem Leben zu schenken? Das wäre fantastisch. Dann würde das zutreffen, was dieser erste Sprecher, der Jesus angesprochen hat, gesagt hat: Selig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das ist ja richtig, wenn uns die Liebe Gottes wirklich im tiefsten Herzen erreicht und unser Leben gestaltet und formt und uns aus der Lieblosigkeit befreit und hineinholt auf den Weg dieser Liebe. Martin Luther formuliert es so: Lieber Mensch, verzage nicht darum, dass es in der Welt so böse ist oder auch, dass du vielleicht selbst hier und da versagt hast und ein Sünder bist. Nein, mach es so. Geh hin. Du bist doch getauft. Höre das Evangelium. Dort wirst du lernen, dass Jesus Christus um deinetwillen, auch um deinetwillen gestorben ist und für deine Sünde durch seinen Tod am Kreuz alles getan hat. Glaubst du das, so wirst du sicher sein vor dem Zorn Gottes und allem Bösen in der Welt und dem ewigen Tod und wirst auf diesem herrlichen Festmahl ein Gast sein und essen, sodass du gesund und stark wirst, jetzt und für alle Ewigkeit. Gott ist die Liebe. Diese Liebe Gottes drückt sich aus in einer fantastischen Welt, die auf Beziehung angelegt ist. Drückt sich aus in einer fantastischen Bibel, die uns Gottes Liebe vor Augen malt und seine unermüdliche Bewegung auf uns zu und zeigt sich ganz besonders an Jesus Christus, der uns diese Liebe vorgelebt hat und in dieser Liebe ans Kreuz von Golgatha gegangen ist und auferstanden ist, weil er als Auferstandener in der Kraft des Heiligen Geistes um uns und bei uns und in uns sein möchte, damit wir Teil dieser Liebe werden, die eigentlich das ganze Universum regiert und bestimmt. Dazu sind wir eingeladen. Und Taufe bedeutet nichts anderes, wenn wir Frederik nachher taufen, dass er eingetaucht wird in diese Liebe, in dieses Geheimnis. Und die Eltern und Paten versprechen, dass sie ihn begleiten und dass sie ihm eine Hilfestellung geben, dieses Geheimnis der Liebe Gottes zu erkennen und eines Tages für sein Leben selbst anzunehmen. Und wenn wir unser diamantenes Brautpaar nachher segnen, dann ist es die gleiche Liebe, die wir ihnen zusprechen, diese Liebe Gottes, die sie damals zusammengeführt hat, die sie begleitet hat über viele Jahre und der sie auch jetzt segnen und begleiten möchte auf dem weiteren Weg. Und wir alle sind nicht unbeteiligt. Gott ist gegenwärtig, wie es in einem schönen Kirchenlied heißt. Und er hat in der Offenbarung im dritten Kapitel sagt Jesus selbst: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, bei dem werde ich eintreten und wir werden das Abendmahl, das Festmahl feiern. Ich wünsche allen diese fantastische Erfahrung, dass unser Leben zu einem Fest wird, wo wir dieser Liebe Gottes begegnen und ihr die Tür öffnen. Dafür segne uns Gott. Amen.